ARD.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Name:
Andris Plutzis.
Geburtstag:
7.3.59.
Geburtsort:
Zürich.
Profession:
Ballettdirektor, Choreograf.
Was treibt Sie an?
Was treibt mich an? Ich glaube, nichts treibt mich an eigentlich. Eher manchmal werde ich angetrieben durch die Aufgaben, die man hat, aber eher so rum. Ja.
Das heißt, Sie mögen es nicht, von außen angetrieben zu werden? Wenn wir die Frage ein bisschen anders gestellt hätten, was regt Sie an? Wie hätten Sie dann geantwortet?
Das kann ganz verschiedentlich sein, was mich anregt. Aber zum Beispiel inspirieren tut mich Natur zum Beispiel.
Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Ich bin in meinem Leben schon sehr, sehr oft umgezogen und wir wohnen jetzt in Eisenach und da fühle ich mich eigentlich sehr wohl. Wie gesagt, ich bin 30 Mal in meinem Leben umgezogen und auch in verschiedenen Ländern, aber ich bin eigentlich zu Hause in Europa, ja.
Mhm. Welche Musik hat Sie jüngst berührt?
Mich berührt immer sehr die Musik von Franz Schubert. Ganz viele, auch seine späten Sonaten oder seine Streichquartette oder sein Streichquintett. Das ist Musik, die mich besonders bewegt.
Und welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Das waren die Geschichten in uns von Benedikt Wells. Das ist ein Buch, das ich ganz toll fand, weil Benedikt Wells darin tatsächlich den Versuch unternimmt, zu beschreiben, wie Kreativität entsteht. Und das ist eigentlich ein ziemliches Geheimnis, das man in sich trägt. Und er geht damit sehr offen um. Und das fand ich sehr berührend.
Das hat was sehr Intimes auch, kann ich mir vorstellen, ne?
Ja. Ich glaube, kreative Menschen, wenn sie wissen, was die Quelle ihrer Kreativität ist, hüten sie das auch ein bisschen wie so ein kleines Geheimnis. Es ist nicht unbedingt etwas, was man so vor sich herträgt und sagt, das und das und das ist der Grund, wie ich es schaffe, kreativ zu sein.
Und wie beginnt Ihr Tag?
Das ist einfach zu beschreiben. 2 Tassen Tee am Morgen und dann gehe ich joggen. Für ungefähr 50 Minuten in der Natur.
Man muss dazu sagen, Sie haben uns gesagt, Sie stehen früh um 5 auf.
Ja, ich bin ein Frühaufsteher, das stimmt. Ja. Also ich gehe dann entsprechend ein bisschen früher schlafen, aber ich schlafe nicht länger als 6 Stunden. Ja.
Ich habe mich gefragt, bei dieser Morgenroutine, steckt da mehr der Körpermensch Andris Plutzis drin oder mehr der Disziplinierte?
Also wie Sie sich vorstellen können, ist es ja so, dass Ballett ohne Disziplin nicht möglich ist.
Deshalb meine Frage, genau.
Ja, und es ist ein bisschen von beidem. Natürlich ist Ballett besteht aus Routine, jeden Tag das Training und die Disziplin, die da nötig ist. Und das ist bei meinem Joggen auch ein bisschen so eine Qualität, die ich da übernommen habe, ja.
Der langjährige Chefchoreograf, Ballettdirektor und künstlerischer Leiter des Theaters Eisenach ist bei uns zu Gast, Andris Plutzis. Nach nunmehr insgesamt 16 Jahren im Haus, das ist die längste Zeit, die Sie irgendwo verbracht haben, haben Sie jetzt Ihren Abschied gefeiert. Das ist jetzt schon wieder ein paar Wochen her. Wie erinnern Sie sich daran?
An den Abschied oder an die 16 Jahre?
Erstmal an den Abschied.
Der Abschied war sehr, sehr schön, ja. Meine Frau hat mich überrascht. Und zwar hat sie hat sie ganz viele Kollegen und Freunde von früher eingeladen. Und ich wusste nichts davon. Und das war dann unglaublich, weil ich hatte dann zum Publikum gesprochen nach der letzten Vorstellung. Und plötzlich stand die Hälfte dieses Zuschauerraums auf und ging mit auf die Bühne. Und da erst erkannte ich all diese Leute. Das kann man sich nicht vorstellen, aber es ist tatsächlich so, wenn ich bin ein Mensch, der, wenn es mich jetzt nicht betrifft, dann kümmere ich mich nicht darum. Meine Frau hat nur gesagt, du sollst nicht ins Foyer vorher gehen. Habe ich gesagt, ja, dann gehe ich halt nicht ins Foyer und dachte mir, die haben irgendetwas dekoriert oder was
kleiner
schön
Umtrunk.
Gemacht. Ja, und stattdessen waren es Menschen, die mich mein Leben begleitet haben. Und das war eine sehr, sehr schöne Überraschung. Da habe ich mich riesig gefreut.
Und es muss auch sehr bewegend gewesen sein.
Das war es auch, ja. Es war sehr bewegend. Und anschließend haben die Kollegen auch ein riesiges Fest organisiert in den neuen Werkstätten, die wir haben, oder im Werkstatthof. Und ich habe von dem allen wirklich nichts mitbekommen. War dann sehr, sehr positiv überrascht.
Geschickt gemacht, kann man dann sagen. Mit welchem Stück haben Sie sich denn verabschiedet?
Ich habe mich verabschiedet mit einem kleinen Stück. Es sind 4 Lieder von Franz Schubert, die ich zuletzt gemacht hatte. Das Stück heißt dann auch nur 4 Lieder. Und das Wesen dieses Stückes war eigentlich nichts, so sagen wir, künstlich zu machen, sondern sehr natürlich, auf eine sehr natürliche Art und Weise diese Lieder zu interpretieren. Und dafür hatte ich 5 wunderbare Tänzer, die sofort verstanden, was ich wollte. Und deswegen waren die Proben auch sehr, sehr entspannt. Es ging hier zum Beispiel weniger darum, was sonst ja immer im Ballett eine große Rolle spielt, dass alle, wenn sie zusammentanzen, sehr genau zusammentanzen. Das war dann nicht mehr primär wichtig, sondern mehr, dass das Wesen des Stückes gefühlt und interpretiert wird. Ja.
Wie entsteht dann so ein Stück, dieser Prozess, wie ist diese Annäherung daran, dass Sie dann am Ende eben sagen, das Wesen des Stückes muss fühlbar, erfahrbar werden?
Das ist ein ganz unterschiedlicher Prozess. Da sind sehr viele Empfindungen und Inspirationen oft ausschlaggebend. Es ist nicht so, dass ich gleich von Anfang an weiß, wie sich das entwickelt wird. Aber ich kann sagen, also vorhin haben wir gesprochen von Benedikt Wells, der erzählte, was ihn inspiriert oder wie er zum Schreiben kommt. Und ein klein bisschen kann ich sagen, ich komme oft so zum Choreografieren, indem ich eine Musik höre. Ich schließe meine Augen und ich stelle mir einen leeren Raum, eben eine Bühne vor. Und dann kommt dieser einfache Satz, was möchte ich gerne sehen? Ja, und das funktioniert bei mir so ein bisschen. Also, dass ich mir vorstelle, wie würde der nächste Auftritt sein? Was ist die Energie? Was ist die Geschwindigkeit, mit der etwas stattfinden soll und so weiter? Also, so ist oft ein Ausgangspunkt.
Sind Sie Synästhet?
Ich glaube nicht.
Also, Sie sehen nicht Farben, wenn Sie Worte hören, Buchstaben, Zahlen, Musik?
Ein wenig schon, aber ich habe es nie geprüft, ob ich so ein Mensch bin. Ja. Ein bisschen schon, ja. Also ich bin jemand, der, ich lasse mich inspirieren, cross-inspire sozusagen, also nicht nur von anderen Choreografien, das am allerwenigsten. Ich lasse mich inspirieren gerne von Literatur und vor allem auch von der bildenden Kunst. Also das Bildliche oder Fotografien, das ist oft ein Ausgangspunkt.
Und gelingt Ihnen dieser Prozess, wie Sie ihn gerade vorhin beschrieben haben, mit quasi fast jeder Musik oder muss die Musik Sie anfassen erstmal?
Also sagen wir mal so, ich spüre sehr schnell, ob eine Musik eine Qualität hat. Und damit meine ich nicht nur alte Musik, klassische
gefällt.
Musik, sondern auch zeitgenössische Musik. Man spürt, ob das eine Substanz, etwas Bedeutendes ist oder ob es tatsächlich, was ja auch okay ist, einfach nur eine Gelegenheitsmusik oder Unterhaltungsmusik ist, aber im positiven Sinne. Auch die kann einen inspirieren.
Jetzt haben Sie bei Ihrem letzten Stück Schubert-Lieder vertont. Und Sie haben ganz am Anfang auch gesagt, Schubert ist es, der Sie immer wieder sehr berühren kann. Wissen Sie warum?
Ja, wissen Sie, das absolut Faszinierende bei Schubert ist ja eigentlich die unglaubliche Fülle an melodischen Ideen, die er hat. Wenn wir davon ausgehen, dass beim Komponieren das Finden von Melodien vielleicht der wichtigste Aspekt oder der schwierigste Aspekt daran ist, es ist faszinierend zu sehen, wie bei Schubert er fast verschwenderisch mit diesem Fülle an Ideen umgeht. Ja, also ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich eine Sonate, sagen wir, von Schumann höre, weiß man, wie sie sich entwickeln könnte. Ja, es ist also das hat eine gewisse Struktur, die wird eingehalten und so. Und bei Schubert ist es so, dass er manchmal so unglaublich verschwenderisch mit seinen Ideen umgeht. Er entwickelt eine Sonate, man denkt, aha, dass diese Idee könnte er so oder so weiterentwickeln und schon kommt er mit einer vollkommen neuen Idee. Und dieser absolute Reichtum an einem melodischen Erfindungsgeist ist das, was mich bei Schubert am meisten interessiert.
Umhaut. Umhaut geradezu.
Ja.
Steht es auch Ihrer eigenen Arbeit dann nah? Also gehen auch Sie verschwenderisch mit Ihren Ideen um?
Manchmal schon, aber ich würde mich um Gottes Willen nicht mit Schubert vergleichen. Das ist der große Gott sozusagen. Nein, ich bin dankbar, wenn ich mit seiner Musik arbeiten kann oder darf. Und sie inspiriert mich, ja. Und manchmal freue ich mich, wenn mir ein Bild gelingt, das komplementär zu der Musik standhält, ja.
Welche Lieder hatten Sie denn vertont?
Das waren zum Beispiel das Schiffers Scheidelied, dann, jetzt haben Sie mich erwischt, das war der Aufenthalt war es nicht. Ich habe es tatsächlich jetzt die Titel nicht im Kopf, nein.
Verrückt. Ja. Aber wahrscheinlich die tänzerischen Bewegungen, die könnten Sie jetzt sofort abrufen. Die könnten wir nur sehr viel schwieriger noch beschreiben.
Ich habe ja ein unglaubliches Manko, und das ist Namen sich zu erinnern. Und da gibt es eine Geschichte. Ich stand einmal auf der Bühne, in Ulm war das, mit einer Tänzerin, mit der ich 7, 8 Jahre zusammengearbeitet habe. Jeden Tag im Ballettsaal, müssen Sie sich vorstellen. Und das war eine Veranstaltung, in der wir etwas gezeigt haben und ich dann mit dem Publikum reden musste. Und dann stand diese Tänzerin neben mir, die gerade ein Pas de Deux getanzt hatte, und ich musste dem Publikum den Namen, jetzt weiß ich ihn, Antonia Pütz hieß diese Frau. Aber ich konnte mir diesen Namen nicht erinnern. Sie müssen sich vorstellen, jeden Tag habe ich diesen Namen vor mir. Und sie sah mich an und ich bin auf der Bühne gestorben, weil mir der Name nicht einfiel. Und sie sah mich an wie, was ist denn los? Ich bin doch Antonia.
Ja.
Also sowas ist ganz komisch. Das ist etwas, was die Freunde von mir wissen, dass ich mir keine Namen merken kann.
Ich könnte Ihnen weiterhelfen mit einer Empfehlung meines Bruders. Der hat 3 Töchter und er nennt sie Klaus und Klaus. Dringender Rat, wenn Sie nicht wissen, wie jemand heißt. Klaus. Kann weiterhelfen. Naja, ich kann mir halt vorstellen, dass Sie über... viel stärker über ein Körpergefühl arbeiten, ne? Also dass sie zu der Frau ein Körpergefühl gehabt hätten und auch ein Gespür für ihre Körperlichkeit, auch ihre Präsenz als Tänzerin. Das alles sicherlich, ne?
Und das auf jeden Fall. Und ich kann mir Gesichter merken und ich kann mir Situationen merken. Also so gesehen, ich denke eher bildlich, als dass ich jetzt da, sagen wir, Begriffe oder Namen ganz genau kenne.
Ich möchte jetzt nochmal den Bogen zurückschlagen zum Schubert. Mhm. Sie haben gesagt, dass es vor allen Dingen auch in den Klaviersonaten Sie so fasziniert, wie plötzlich, wenn man eigentlich erwarten würde, dass er ein Thema durcharbeitet, dann plötzlich nochmal was ganz Neues kommt. Am liebsten würde ich jetzt natürlich gerne eine Sonate mit Ihnen anhören und genau da reinhören. Dann bräuchten wir hier ein paar Stunden länger. Deshalb haben wir ein Moment Musical ausgesucht für heute. Also die knappe Kurzversion und auch das, was vielleicht ganz viele Menschen mit Schubert verbinden. Das Moment Musical in F-Moll, Schubert, ganz klar, und hier gespielt von Swjatoslaw Richter. Auch der ist meinem Gast Andres Plutzis besonders nah. Warum?
Diese Figur ist extrem spannend. Einerseits natürlich, weil er als ein ganz besonderer Schubert-Interpret in der Geschichte eingegangen ist. und er auch den Mut hat, die Schubert-Sonaten oder die Sachen von Schubert ihnen den nötigen Raum zu geben. Also er ist ja auch bekannt dafür, dass viele seiner Interpretationen von den Sonaten sehr, sehr lange dauern. Und man allein, ich kenne eine Interpretation, in der der Anschlag so ruhig und so fast meditativ ist, dass er einen sofort einnimmt. Das ist etwas, was mir bei seiner Art und Weise sehr gefällt. Obwohl er selber in Interviews ja immer gesagt hat, als man ihn darauf angesprochen hat, hat er gesagt, nein, ich spiele nur das, was in den Noten steht. Ja, also sehr trocken damit eigentlich umgeht. Ja,
ja, in gewisser Weise auch, wenn ich jetzt sage, er spielt nüchtern, dann stimmt es nicht, weil das würde klingen wie kühl. Das meine ich damit nicht. Aber da ist nichts Aufgesetztes drin, ne? Also nichts Überhöhendes.
Genau, so. Genau. Und darin liegt das Besondere, dass er plötzlich tatsächlich das, was geschrieben ist, hervorzaubern kann, ja. Und ich hatte eine Dokumentation über ihn gesehen, das hat mich sehr fasziniert. Auch dann ganz am Schluss dieser Dokumentation beobachtet er mit dem Menschen, der diese Dokumentation gemacht hat, einen letzten Auftritt. Und dann fragt ihn dieser Mensch, wie geht es Ihnen, wenn Sie das sehen? Und dann sagt er, ich gefalle mir nicht. Und dann fragt er, ja, weil Sie das nicht gut interpretiert hatten oder wie? Und das ist am Ende seines Lebens. Und er sagt, nein, ich gefalle mir nicht. Und das war so erschütternd, ja, weil es eine, ja, so eine Traurigkeit auch hat, ja, dieser Satz. Das ist das Besondere an dieser Person, ja.
Sie haben das verstanden als, er kann sich selbst nicht leiden?
So in ungefähr, ja. Mhm. Ja.
Ich habe es jetzt gerade nämlich eher so verstanden wie, also es gefällt mir nicht, dass ich dort zu sehen bin sozusagen, weil so, es geht so, um was ganz
genau,
anderes.
Genau,
es geht
darum
um
ging Musik. Es in diesem Interview. Man hatte automatisch, das war die erste Antwort. Ja, das war das erste Gedanke, den man hatte. Mhm. Aber er hat es dann noch einmal vertieft und gesagt, nein, ich mag mich nicht. Und das war so erschütternd, ja. Also ich weiß jetzt auch nicht genau warum, ja. Aber wenn man am Ende des Lebens so einen erschütternden Satz sagt.
So eine erschütternde Bilanz zieht. Ja. Das heißt, das ist eine Bilanz, die Sie für sich jetzt nicht ziehen.
Nein, zum Glück nicht, um Gottes Willen, nein. Ich habe ein unglaublich schönes Leben. Ich habe ein unglaublich glückliches Leben. Mir wurde so viel geschenkt. Alles bestens. Und ich durfte auch einen Beruf ausüben ohne irgendeine Zensur. Ich wurde immer gelassen. Ich durfte machen, was ich wollte. Ich habe ein wirklich sehr, sehr glückliches Leben gehabt. Und dann auch noch zwei wunderbare Töchter und eine wunderbare Frau. Also ich bin sehr glücklich. Ja.
Wenn ich das so höre, dann stelle ich mir jetzt vor, dass der kleine Andres schon mit 3 Jahren von nichts anderem geträumt hat, als tanzen zu dürfen. Das war nun aber ganz und gar nicht so. Deshalb würde ich gerne auf die Anfänge dieses Wegs gucken. Sie sind der Sohn lettischer Eltern. Wir haben es am Anfang gehört, Sie sind in Zürich geboren und dann in Wien erstmal aufgewachsen. Und da beginnt auch Ihr Ballettleben, Ihr zugegebenermaßen nicht ganz freiwilliges Ballettleben. Mögen Sie uns davon erzählen?
Ja, das war folgendermaßen. Mein Vater war auch ein Balletttänzer und vor allem ein Ballettmeister. Und er war sehr viel älter als meine Mutter, war Jahrgang 1900. Und wir waren 3 Söhne und er empfand, dass ich das meiste Talent für Ballett hätte. Und so wurde ich mit 6 Jahren in die Staatsopern-Ballettschule in Wien hingeschickt. Aber ich mochte nie Ballett. Man muss sich das vorstellen. Ich habe Ballett eigentlich jeden Tag gehasst, bis ich 18 war.
Und, wirklich gehasst?
Gehasst. Und wir sind dann umgezogen. Mein Vater starb mit 10. Wir sind nach England gezogen. Und da hatte ich das große Privileg, dass ich in die Royal Ballettschule gehen konnte. Ich habe sehr früh begriffen, dass das ein großes Privileg war, weil der Government Grant, also die Kosten, wurden übernommen vom State of Essex. Und ich hatte immer gespürt, dass meine Mutter und mein Vater natürlich wollten, dass ich das mache. Und in dem Alter ist man noch nicht so stark, dass man dagegen gehen konnte. Ich konnte es nicht mit 11 jedenfalls. Meine Mutter hatte es war nicht leicht für sie, mit 3 Söhnen da umzuziehen und der Älteste war schwer geistig behindert. Und somit bin ich dann ins Internat gekommen Und das Internatleben und die Freundschaften im Internat haben auch ihre positiven und schönen Seiten. Die habe ich dann gern gehabt, aber das Ballett an sich mochte ich überhaupt nicht. Ich wollte Sport machen, ich wollte Sport studieren und solche Sachen.
Was am Ballett war es denn genau, was Sie überhaupt nicht mochten? Weil an sich Umgang mit dem Körper war es ja offensichtlich nicht, das lag Ihnen ja nahe.
So ziemlich allumfassend hat mir nichts gefallen am Ballett. Nein, es war eine Quälerei, die ich und das Resultat davon, die Ballette, haben mir auch nicht gefallen. Also es ist wirklich ein ganz komischer Weg, das muss man so vorstellen. Also wenn man sagt, eine Leidenschaft entwickelt sich, Leidenschaft, dann ist das bei mir absolut so. Es kam dann natürlich bestimmte Sachen oder es passierten bestimmte Sachen, dass sich das geändert hatte. Aber anfangs vor allem, sagen wir mal, die englische Ballettmentalität, die sehr traditionsbewusst war in London, die wollte ich und konnte ich nicht übernehmen. Ja? Das war eine ziemliche Qual. Und die Befreiung kam, als ich dann nach Deutschland kam. Und hier gibt es 80, 90 verschiedene Ballettkompanien. Und das ist dann eine ganz andere Welt. Man ist nicht limitiert auf nur dieses Mainstream-Ballet, wie es in London war. Ich kam in zum Beispiel 77 nach Deutschland. Da war gerade Pina Bausch, Kresnik, das waren die Revoluzzer des Ballettes. Das hat mir natürlich gepasst, das ist wunderbar. Und da fühlte ich mich plötzlich sehr wohl. Und ein weiteres Schlüsselerlebnis für mich war die Begegnung mit Hans Neuenfels, damals in Frankfurt, zu seiner berühmten Aida-Inszenierung. Und ich verbrachte wirklich nach jeder Probe immer mit Neuenfels und seiner ganzen Entourage, die ja da war, die Zeit. Und das waren sehr inspirierende Gespräche und interessante Sichtweisen auf das Theater insgesamt und das hat mich inspiriert. Und dann habe ich plötzlich einen Weg gesehen, dass Ballett nicht in diesen festgefahrenen Schienen sein muss, sondern sehr, sehr befreit auch gesehen habe.
Aber hätten Sie nicht auch einfach nach dem Abschluss der Ballettschule mit 18 sagen können, so, das war's jetzt, nie wieder?
Das wollte ich sogar. Ich hatte einen Studienplatz an Loughborough University, wollte Sport studieren, aber ich wollte auch dort nur Sport studieren, um auch eine sportliche Höchstleistung noch zu erreichen, also in Weitsprung und Sprints, das waren so meine, aber das hat nicht gereicht. Ja, ich habe dann mal sehr schnell eingesehen, nein, das ist bei weitem nicht gut genug und dann wäre das Resultat gewesen, ein Sportlehrer zu sein oder so, ist auch was Schönes, aber dann habe ich mir im Endeffekt gesagt, so jetzt hast du über 12 Jahre Ballett gemacht, jetzt kannst du auch ein bisschen Geld damit verdienen.
Und warum sind Sie dann gerade nach Deutschland gegangen? War das eine bewusste Entscheidung, weil Sie wussten, was für Leute hier sind, oder war das so ein Ding von Hauptsache erstmal weg von diesem klassisch engen, was Sie da in England kennengelernt hatten?
Erstmal weg von das, was in England und vor allem, wie schon gesagt, die absolute Vielfalt und die vielen Möglichkeiten, die es in Deutschland gibt, das hat mich angezogen. Ja.
Sie haben schon ein paar Namen genannt an Menschen, die Ihnen da begegnet sind, die Sie beeinflusst haben. Sie haben auch unter William Forsythe getanzt. Auch noch ein, glaube ich, wichtiger Name. Und das, was man auch sagen muss, mit dem Stück, über das wir so viel gesprochen hatten, die Schubert-Lieder, die Sie vertanzt haben oder vertanzen haben lassen, ist das richtig formuliert? Ich hoffe, das ist nominiert für den Faustpreis. Und William Forsythe ist in der gleichen Kategorie auch nominiert. Was macht das mit Ihnen? Mit so einem quasi, also ich stelle mir jetzt vor, der geistige Vater ein Stück weit und Sie in der gleichen Kategorie?
Ja, auf jeden Fall. Ich will mich jetzt nicht, um Gottes Willen, mit Forsythe vergleichen. Er ist tatsächlich sicherlich der bedeutendste Choreograf des ausgehenden 20. und Anfang 21. Jahrhunderts. Und die Leistungen, die er gemacht hat, sind wirklich bahnbrechend gewesen. Aber es wäre schön, eine Begegnung mit ihm zu haben, dann bei der Nominierung. Ich weiß nicht, ob er von Amerika hier rüberkommt, höchstwahrscheinlich nicht. Aber wenn, dann wäre es schön, ihn zu begegnen und einfach so auszutauschen. Ja.
Dann wäre das für Sie fast wichtiger als die Frage, ob Sie nun diesen Preis kriegen oder nicht?
Ja, ich habe mich sehr gefreut über die Nominierung, weil die Nominierung an sich schon eine Auszeichnung ist. Und ich glaube, die Nominierung ging weniger um diesen es ist für Choreografie, es ist der ganze Abend nominiert, es sind 4 Choreografen in dem Abend Next Generation, den wir gezeigt haben. Aber es ist, glaube ich, nominiert ist auch schlicht und einfach die kontinuierliche Aufbauarbeit, die wir in Eisenach geleistet haben und dass Eisenach inzwischen zu einer Ballettstadt geworden ist. Ja, das ist, glaube ich, was da auch mit nominiert wurde.
Ja, und das ist dann schon eine besondere Würdigung und Anerkennung.
Ja, da habe ich mich sehr gefreut.
Ja, das kann ich verstehen. Sie haben ja nur relativ kurze Zeit aktiv getanzt und relativ schnell angefangen, auch als Choreograf zu arbeiten. Wie ist es dazu gekommen?
Ich habe schnell gemerkt, dass ich das Tanzen, wie gesagt, das lag mir nie so ganz. Ich glaube, meine Stärken waren Comedy auf der Bühne. Also es gab ein Stück von Jerry Kilian, Symphonie in D. Und in diesem Stück gibt es gewisse Freiräume, Interpretationsfreiräume. Und so ist es, da hatte ich mein Coming Out sozusagen. Und ich habe dann plötzlich gemerkt, ich kann das, es funktioniert. Ich kann auf der Bühne das, was ich in mir fühle, in Sachen Komik, kann ich darstellen. Und es war dann immer so, dass die ganze Frankfurter Company hat immer auf der Seite dann zugeschaut und gewartet, was macht er heute? Was macht er heute? Ja. Keiner war sicher. Ja. Und das hat mir sehr Spaß gemacht. Aber es war dann im Endeffekt ja die Möglichkeit, selber Bilder zu schaffen, selber kreativ zu sein, die das für mich viel wichtiger war, als jetzt zu interpretieren.
Einer ihrer Großväter war auch bildender Künstler. Habe ich das richtig im Hinterkopf?
Ja, richtig. Das war Nuritis, hieß der. Oskars Nuritis aus Lettland. Und der ist in Lettland weiterhin bekannt als ein bildender Künstler. Ist auch in der Nationalgalerie ausgestellt. Und
ich habe gedacht, ob sich da möglicherweise so eine Art alte, neue Verbundenheit ergeben hat in ihrer Biografie. Ne? Also sie haben vielleicht widerwillig, aber sie haben erstmal weiter getanzt nach dem Tod ihres Vaters, damit vielleicht auch eine Verbindung zu ihm aufrechterhalten. Eine, mag sein, sehr ambivalente, aber eine Verbindung auf eine Art. Und in dem Moment, wo sie aber Choreograf werden, schaffen sie ja wiederum auch noch eine Verbindung zum Bilderschaffen. Ja, darüber vielleicht auch eine Verbindung zu diesem Großvater. Das war ein Gedanke, der mir gekommen ist, als ich ihre Biografie angeschaut habe.
Absolut. Also ich bin immer sehr, sehr inspiriert gewesen von bildenden Künstlern. Und eine der vielleicht prägendsten Erfahrungen für mich war, als ich in London war und damals 16 Jahre alt und bin dann zu der Tate Gallery gegangen und da gab es immer so Kurse oder eher gesagt Vorträge und einer der Vorträge hatte den Namen The Ismen of the 19th and 20th Century, also die Ismen. Mhm. Und das absolut Faszinierende an diesen Vorträgen war, dass dieser Mensch, der diese Vorträge gehalten hat, gesagt hatte, man kann im Grunde genommen jedes einzelne Ismen auf einen einfachen Satz reduzieren und zwar What do I see? Was sehe ich? Und dieses genaue Sehen und dieses als Ausgangspunkt, zum Beispiel im Impressionismus natürlich vollkommen klar, dass ich anfange, nicht nur das fotografische Sehen als das einzige Sehen zu begreifen, sondern das Sehen mit einer Farbe ganz anders zu sehen, die Zusammensetzung einer Farbe, eines Umrisses und so weiter und so fort. Da ging eine Welt auf. Ja. Und es ist genauso wie mit Expressionismus, Futurismus, Symbolismus und alle Ismen, die da am Anfang des 20. Jahrhunderts und Ende des 19. Jahrhunderts aufeinander prallen. Das war faszinierend zu hören, zu begreifen, dass es im Grunde genommen nur um diese Frage ist, was sehe ich wirklich? Und da ist die Verbindung auch zum Choreografieren. Also man kann auch choreografieren, indem man, oder man zum Beispiel, wir haben Schrittfolgen in Französisch im Choreografieren. Tombé, pas de bruit, glissade, jeté zum Beispiel ist eine Schrittfolge, die jeder, der Ballett macht, weiß genau, was damit gemeint ist. Und man hört auf zu sehen. Man sieht die Schrittfolge, man sieht dann nur noch, hat das gut oder schlecht gemacht, aber man sieht den Schritt nicht mehr, weil nur noch das Schema wahrgenommen wird. Mhm. Und dieses genaue Sehen, dieses genaue Beobachten, Betrachten, Das ist das Ziel einer Choreografie, dieses primäre Erstmalsehen. Wenn ich das schaffe, dass der Zuschauer für einen Moment gefangen ist und anfängt, genau zu schauen, nicht etwas, was er denkt, er kennt schon und aha, das ist das, sondern wahrnimmt eine Bewegung oder ein Bild, dass er zum ersten Mal sehen muss. Ich habe es immer genannt als das erregende Sehen. Also es muss erregend sein, es zu betrachten. Das ist spannend, ja.
Und es ist auch genau dieses, wie Sie sagen, erregende Sehen, das Sie heute befriedet mit Ihrem Tänzer-Dasein müssen oder mit dem Umstand, dass Sie erst einmal Tänzer sein mussten und werden mussten?
Absolut. Also ich habe natürlich über die Jahre meinen Frieden mit dem Tanzen, dem Ballett und mit den Tänzern vor allem auch geschlossen, natürlich. Und habe auch einen inzwischen vollkommen anderen Zugang als damals. Ja, ich schätze die Tänzer sehr. Ich habe eine wunderbare Kompanie.
Sie müssen sie nicht
gehabt.
Quälen, weil sie sich
überhaupt
so gequält
nicht.
Haben.
Nein. Das sind zuletzt wirklich 16 wunderbare Menschen, hochintelligent, ganz frisch im Kopf und wirklich großartige Künstler. Und ich habe dann auch gesagt, die letzten 2, 3, 4 Jahre, ich muss überhaupt nichts mehr tun. Ich musste ja nichts mehr machen, weil diese Tänzer waren so professionell, die wussten genau, was nötig ist und sie brauchen keinen Diktator, sondern sie haben als Gruppe wirklich Großes geleistet.
MDR Kultur trifft. Zu Gast ist heute Andres Plutzes, Chefchoreograf in Eisenach. Jetzt in Rente gegangen. Über das, was Rente da bedeutet, sprechen wir dann auch noch. Ich möchte gerne direkt einsteigen. Sie sind vor 16 Jahren nach Eisenach gekommen. Ich kann mir vorstellen, der Ort hat damals durchaus noch was gehabt von tiefstem Osten. Sie waren ja vorher viel in der Bundesrepublik unterwegs. Diese vielen verschiedenen Zwischenstationen überspringen wir jetzt mal ein Stück weit. Also, Sie sind dorthin gekommen. Was haben Sie davor gefunden? Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Eindruck?
Ja, ziemlich genau an den ersten Eindruck. Erstmal, das Theater an sich ist in Eisenach ist ein sehr, sehr liebevoller Ort. Jeder kennt jeden. Jeder kennt jeden persönlich. Und was mich fasziniert hat, war, dass ich sofort das Gefühl hatte, gaukel uns nicht irgendwas vor. Also kein Schein, sondern gib uns Sein. Ja, das hatte ich das Gefühl. Und das hat mir sofort gefallen, weil ich habe gedacht, naja, da kommt jetzt, vielleicht ist auch so ein bisschen das Gefühl, da kommt nochmal so ein Wessi und der erklärt uns nochmal, wie alles hier laufen soll und der erzählt uns wieder mal das Blaue vom Himmel. Nein, ja, und das gefiel mir, also das mochte ich. Und ich habe meinen Bruder angerufen nach England und ich habe ihm gesagt, ja, ich mag die Leute hier, they're a bit like us, you know. Das ist ein bisschen so was Englisches, down to earth. Ja. Und das war die Qualität, die mir sehr gefallen hat.
Wobei den Briten sagt man doch eine große Höflichkeit nach und vielen Ostdeutschen schlicht ein bisschen brachial zu sein. Also mir wird jedenfalls oft vorgeworfen, ich sei so fürchterlich direkt.
Ja, das ist eine Qualität, die ich eigentlich sehr schätze an den Deutschen. Ich komme von Österreich, da ist das, oder ich habe auch in Österreich gelebt, ja, und da empfindet man den Deutschen ja als viel zu hart.
Mhm,
ja.
Genau.
Aber diese Direktheit hat natürlich seine Vorteile. Man muss nicht drumherum reden, man kommt direkt auf den Punkt. Ja. Das muss man erstmal aushalten, aber wenn man es aushält, dann überwiegen die Vorteile.
Und dann haben Sie sicherlich auch einen Ort vorgefunden, wo Sie das Gefühl hatten, Mensch, hier habe ich Möglichkeiten, hier kann ich was gestalten.
Auf jeden Fall. Das war ja das Großartige an Eisenach oder das ist das Großartige an Eisenach, dass es tatsächlich ein Theater ist, in dem das Ballett die erste Geige spielt. Also es hat eine große Ballettkompanie, es hatte ein junges Schauspiel damals, jetzt haben wir ein richtiges Schauspiel und ein Orchester, das wir teilen mit Gotha, aber das Ballett ist die Hauptsparte und das ist so das Besondere an Eisenach. Ich glaube, ich kenne kein anderes deutsches Theater, wo das Ballett die wichtigste Sparte ist sozusagen. Und das gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und dadurch, dass wir auch in Meiningen auftreten und ab und zu sind wir auch in Weimar und Erfurt aufgetreten, gibt es sehr viele gute Möglichkeiten und Auftrittsmöglichkeiten. Für den Tänzer und die Tänzerin an sich ist Eisenach deswegen interessant, weil sie halt kaum Dienste in irgendwelchen Operetten oder ein bisschen machen wir ganz bisschen Musical, aber eigentlich uns nur auf Ballett konzentrieren. Und das macht die Stadt für Tänzer sehr attraktiv. Das hat sich rumgesprochen und mein Nachfolger hat ein Vortanzen organisiert und es kamen, sage und schreibe, es wurden 1200 Bewerbungen eingeschickt. Also das zeigt schon sehr die Attraktivität, die dieser Standort inzwischen hat in der Ballettwelt.
Aber haben Sie das, haben Sie das so gebaut, dass letztendlich das Ballett dort dann die erste Geige gespielt hat, oder war das schon so, als Sie hinkamen?
Einer der Gründe, warum das sich so entwickelt hatte, war, dass es gab ja ein Ballett auch in Meiningen. Das wurde von dem damaligen Intendanten dort aufgelöst. War ein Riesenblödsinn, aber es war das natürlich gut für Eisenach, weil wir bespielen Meiningen und dadurch wurde das Eisenacher Ballett aufgestockt, auch an Bedeutung. Das war der Geburtstag quasi für das neue Eisenacher Ballett.
Jetzt ist es ja so, wenn ich ein großes, wunderbares Ballett habe, wenn ich das Glück habe, das Ballett steht auch an erster Stelle, das ist ja das eine. Das andere ist, ich muss auch mein Publikum irgendwie finden. Und dafür haben Sie auch einiges getan. Ich würde jetzt ein Stück rausgreifen, um mal ein bisschen zu erzählen, wie Sie da gearbeitet haben, nämlich Cinderella. Vielleicht erzählen Sie, wie Sie diese Geschichte aufgemacht haben, um damit eben auch Publikum zu erreichen, auch jüngeres Publikum vielleicht anzusprechen.
Ja, Cinderella. Also natürlich erstmal, man erreicht das Publikum schlicht und einfach mit dem Titel und mit dieser Musik. Und jeder Titel, der bekannt ist, hat automatisch mehr Zuschauer. Aber mein Zugang zu Cinderella war, ich kann mich erinnern, als die Mauer noch war, musste man genau um 12 Uhr, vom Westen gesehen, musste man genau um 12 Uhr wieder zurück sein.
Ja.
Und dieses genau um 12 Uhr, das war der schlagende Gedanke. Ach, das ist ja wie bei Cinderella. Und genau um 12 Uhr muss sie den Ball verlassen und verliert dann ihren Schuh. Und das war die Verbindung. Und darauf habe ich eine Ost-West-Geschichte quasi kreiert. Und ja, das
ist gut aufgegangen.
Ja, das Publikum hat das überraschend gut aufgenommen, weil es ist ja so, wenn man ein konventionelles Ballett hat und dann gehen Leute rein und kriegen nicht 100% das, was sie erwarten, oft gehen sie enttäuscht raus. Aber das war diesmal nicht der Fall, sondern weil es auch, glaube ich, mit viel Witz und wir auch ein grandioses erstes Paar hatten mit Kara Verschrägen und Adson Zocker, das ist ein Traumpaar, das wir hatten. Und die haben alleine das gerockt.
Gut, aber auch dafür braucht es ein Gespür, ne?
Ja, also auf jeden Fall. Es waren viele Glücksmomente, die dazu geführt haben, dass sie bei uns gelandet sind, ja.
Ja. Das andere ist natürlich auch, wenn man so ein Haus durch die Zeiten führt. Also 16 Jahre ist eine relativ lange Zeit. Es ist auch eine bewegte Zeit und es bleibt ja auch eine bewegte und bewegende Zeit. Dann braucht es ja auch eine politische Verankerung in der Stadt, im Land. Und Sie selber sind auch irgendwann mit eingestiegen in die Politik. Wie kam es eigentlich dazu?
Ja, damals war unsere jetzige Finanzministerin, Frau Wolf, war damals Oberbürgermeisterin in Eisenach und sie wusste, dass ich Sympathien für die Linken habe, immer schon mein ganzes Leben gehabt hat. Und dann sagte sie, es wäre gut, wenn ein Vertreter des Kulturbetriebes auch im Stadtrat wäre. Und so habe ich mich da damals bin bei den Linken eingetreten und dann auch beworben und bin auch gewählt worden in den Stadtrat für 2 Legislaturperioden insgesamt waren das. Und konnte die Awareness und die Aufmerksamkeit für das Theater mitgestalten. Da gab es viele tolle auch Weggefährten, die mir da auch geholfen haben. Auch eine Frau Stückrath und andere Personen, die für das Theater sehr gekämpft haben. Und so habe ich auch so diese, sagen wir mal, auch in der Politik eine gewisse Verbindung immer wieder herstellen können zu der Kultur.
Und wie haben Sie das Theater vor Kürzungen bewahren können?
Das waren immer wieder Kämpfe, ja, das immer wieder eigentlich Detailgespräche ich kann mich auch an viele Gespräche mit Herrn Hoff erinnern, der sehr gekämpft hat für die Theater und wunderbare Lösungen jetzt gefunden hat für die Finanzierung.
Die worin besteht?
Die darin besteht, also die Sicherheit für die Theater sind bis 2030 32 garantiert und die Kosten werden mit Ausgleichszahlungen erreicht, auch vom Land, sodass Kommunen, die besonders Schwierigkeiten haben, ihren Anteil zu halten, da unterstützt werden. Und das ist ein ziemlich einzigartiges Modell in Deutschland und es gibt viele Bundesländer, die uns zurzeit sehr beneiden, dass wir diese Lösung gefunden haben. Und das Interessante an der Lösung ist, es musste von jedem Stadtrat, von jedem Kreis, musste dieser Lösung zugestimmt werden. Und das macht sie auch so fest, diese Lösung. Also sie ist nicht so einfach zu umschiffen.
Das ist für, gerade für Thüringen natürlich wirklich eine Art von Sicherheit, mit der sie da wuchern können. Jetzt hatten wir gesagt, Sie sind in Rente gegangen, Sie haben Ihren Abschied gefeiert. Auch da gab es aber eine ganz clevere Lösung. Sie gehen nämlich nicht vollumfänglich. Es ist zwar schon ein grundlegender Abschied, aber Sie bleiben dem Theater noch ein Stückchen erhalten.
Ja, ich habe den Titel Referent des Landestheaters und das ist so ein...
Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut.
Der Titel klingt, das klingt schon mal gut. Aber bedeutet alles und nichts sozusagen.
Ja, hervorragend. Aber,
genau. Nein, es ist so, dass im Laufe einer Spielzeit gibt es immer wieder Projekte, Ideen, die man im Grunde genommen verfolgen will. Man sagt, ach, das wäre jetzt eine tolle Sache, wenn wir zum Beispiel bei den Thüringer Bachwochen nochmal mit dabei wären. Oder und dann kommt es nie, werden diese Ideen weiterverfolgt, weil im Alltag man mit dem Choreografieren, mit den Problemen im Ballett so viel zu tun hat, dass man die, sagen wir, die Zeit, die man aufwenden müsste, um so eine Idee auf die Beine zu stellen, einfach nicht mehr hat. Und so geht sowas verloren. Und das ist jetzt die Idee, dass wir eine ganze Reihe von Projekten, Ideen vielleicht verfolgen, mehr Gastspiele versuchen zu generieren. Dieses wird die Hauptaufgabe sein.
Ja. Also der Sonderbeauftragte für Extraprojekte oder sowas hieß
es. So ein bisschen so. Und das ist dann nicht nur für Ballett, sondern auch für Schauspiel. Aha. Wir haben ein tolles neues Schauspiel. Wir haben ganz tolle Schauspieler und eine große Freude wird mir bereiten, dieses Schauspiel in den nächsten Jahren zu begleiten und dass es ein genauso starkes Standbein wird wie das Ballett und das Orchester.
Haben Sie denn nicht Sorge, dass Sie dem neuen Intendanten, den Sie ja sehr begrüßt haben, Jorge Martinez, dass Sie ihm auf die Füße treten könnten, wenn da immer der Alte noch mit drin hängt?
Das ist tatsächlich so, dass wenn er das Gefühl haben würde, mein Gott, was immer ich mache, es ist immer der Plutz ist da, dann werde ich gehen. Ganz einfach, weil das darf nicht sein. Das habe ich ihm auch persönlich gesagt und in ganz klaren Worten, wenn du das Gefühl hast, ja, da ist immer dieser Schatten über dir, ich gehe sofort. Es ist keine Frage. Aber wenn ich unterstützen kann dann und du das als Unterstützung empfindest, dann bleibe ich.
Bleiben oder gehen? Das ist die allerletzte Frage. Sie sind jetzt eben schon doch so lange wie nirgend sonst in Eisenach. Sind Sie dort auch zu Hause? Werden Sie dort bleiben?
Ja, ich werde dort bleiben. Wir haben ein Häuschen gekauft, zwar nicht in Eisenach, weil es da ein bisschen teurer war, aber gleich nebenan. Es ist schon in Hessen, in Herleshausen.
Moment, Sie sind in den Westen gegangen?
ein guter Redakteur, die haben den Autokennzeichnis ESW für Eschwege. Mhm. Aber er sagt, das ist Eisenach West. Okay, also gut. Es ist tatsächlich genauso weit zum Kern, wie wo ich jetzt wohne.
Ja. Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie dort behütet bleiben, zu Hause bleiben und dass Sie am Theater Eisenach, ja, wie so eine Art guter Schutzengel noch ein bisschen dabei bleiben können und Jorge Martinez einen guten Start ermöglichen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das war MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Ich bin Caroline Knappe und in der kommenden Woche ist hier Elisabeth Oertel zu Gast. Sie ist bildende Künstlerin, lebt in einem Dorf bei Greiz und sie ist die derzeitige Landesstipendiatin der Kulturstiftung Thüringen. Und im Rahmen dieses Stipendiums will sie ein Archiv der Probleme mit Menschen in ihrer Region erstellen. Und genaueres erfahren Sie dann also in der kommenden Woche.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.